neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Der Aufstieg der Rechten, Hintergründe und Dynamiken des rechtsradikalen Projekts. Ein Vortrag von Sebastian Friedrich. Der Rechtspopulismus schreitet in ganz Europa von Erfolg zu Erfolg. Auch in Deutschland haben sich rechtsradikale Organisationen und Parteien fest etabliert. Sie sitzen mittlerweile in Verwaltungen und fast allen Parlamenten. Selbst die Bildung von Koalitionsregierungen ist in näherer Zukunft nicht unwahrscheinlich. Ist das der Beginn eines neuen Normalzustands rechtsradikaler Stärke oder sind es kurzfristige Konjunkturen, die den rechten Auftrieb verschaffen? Das ist eine der Fragen, denen der Journalist und Autor Sebastian Friedrich auf Einladung des Bündnisses Freiburg gegen Rechts in seinem Vortrag in Freiburg an der Universität am 7. Juni 2024 nachging. Ihr hörtet eben einen Ausschnitt aus der Ankündigung und in der folgenden Stunde den ersten Teil des Mitschnitts.
Vielen Dank, danke Lukas, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind, obwohl das Wetter ja draußen doch recht gut ist und man, glaube ich, am Freitagabend auch sich andere Sachen vorstellen könnte, als sich mit dem Aufstieg der Rechten auseinanderzusetzen. Wir werden ja über die AfD sprechen, über die ganzen Fragen, die Lukas auch schon gerade genannt hat. Ich möchte aber vor allem in dem Vortrag mit euch 2, 3, 4, 5 Schritte zurückgehen und wirklich eher so ein tieferes Verständnis für die radikale Rechte und das rechte bis rechtsradikale Projekt in Deutschland mit euch schärfen und auch fragen, woher kommt das eigentlich? Und hinten raus auch Vermutungen anstellen, wohin könnte es sich bewegen und dann letztlich auch die Frage stellen, was kann dem entgegengesetzt werden aus einer, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, das ist aus einer eher linken, antifaschistischen, sozialistischen und gewerkschaftsnahen Perspektive, aus der ich das hier dann machen werde. Also Ursachen, das wird ein großer Part sein, ungefähr eine halbe Stunde. Dann Strömungen des rechten bis rechtsradikalen Projekts, dann die strategischen Felder als drittes. Dann einen kleinen Exkurs zur sozialen Frage und als fünftes ein Ausblick, wird sich dieses Parteiprojekt mit den Vorfeldorganisationen, darüber werde ich ja noch sprechen, was die Vorfeldorganisationen sind, wohin wird es sich möglicherweise entwickeln und wo liegen auch die Bruchlinien innerhalb dieses rechten bis rechtsradikalen Projekts. Und dann schließlich Ableitung daraus, was kann dem entgegengesetzt werden auf einer eher, also ich werde jetzt hier nicht 5 Pläne zum Kampf gegen die AfD präsentieren, aber versuchen auf so einer eher konzeptionelleren Ebene zumindest eine Diskussion anzuzetteln, damit wir uns, glaube ich, etwas analytischer und auch grundsätzlicher über die Frage, was tun, auseinandersetzen können. Was tun ist die letzte Frage. Jetzt kommen die Ursachen am Anfang. Das Projekt AfD und rechte bis rechtsradikale Projekt, also ich gehe davon aus, dass es weiterhin ein relativ diverses Projekt ist, wo es sowohl rechtsradikale Strömungen drin gibt als auch rechte. Das Projekt ist schwer auf jetzt einen Punkt zu bringen oder auf eine Ursache zu bringen, was immer mal wieder, gerade wenn man Zeitungen liest oder Fernsehbeiträge guckt, gibt es immer mal wieder die Position, es gibt jetzt hier die eine große Ursache, warum die AfD entstanden ist oder das eine große Thema, Flüchtlingspolitik wird häufig genannt oder Ostdeutschland spielt dann auch immer eine große Rolle. Ich würde sagen, monokausale Erklärungen machen ja gar keinen Sinn, sondern man muss sich wirklich verschiedene und sehr unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungslinien ansehen, die es in den letzten Jahren und eigentlich sogar Jahrzehnten gab. Und da kommt als erstes erstmal die Krise der Konservativen. Es ist im Grunde nicht nur eine Krise, die die Konservativen und die etablierten Konservativen in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgemacht haben, sondern im Grunde eine Spaltung. Hintergrund dieser Spaltung ist, dass es im gemäßigt konservativen Lager, also parteienförmig vor allem assoziiert mit CDU, CSU, dass es dort in gesellschaftspolitischer Hinsicht durchaus zu gewissen Modernisierungen kam. Modernisierungen zum Beispiel in der Familienpolitik, auch was die Stellung der Frau angeht, auch was die Akzeptanz dafür angeht, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Also man kann sagen, dass sich gerade auch in den Nullerjahren das Establishment der CDU an eine gewisse Modernisierung der Gesellschaft angepasst hat. Es geht einher auch mit einer strategischen Orientierung innerhalb der vor allem CDU, nämlich, dass man auch in den Nullerjahren schon gesagt hat, ja, man müsste sich mehr auf das liberale, urbane Milieu fokussieren, dass er ja auch in gesellschaftspolitischen Fragen eher modern oder modernisierter aufgestellt ist und sollte dieses eher traditionelle, eher rechtskonservative, eher ländlich geprägte Milieu eher vernachlässigen, weil das demografisch gesehen immer einen kleineren Stellenwert in der Gesellschaft haben wird. Also es war sowohl eine inhaltliche Bewegung, die sich an eine auch gesellschaftliche Modernisierung angepasst hat, als auch eine strategische Überlegung, die einen, ich würde sagen, Großteil der CDU dann in gesellschaftspolitischen Fragen tatsächlich eher in die Mitte ausgerichtet hat. Ich würde nicht so weit gehen, wie andere das tun, die eher rechts stehen, von einem Linksruck oder so der CDU zu sprechen. Würde auch nicht von einer Sozialdemokratisierung oder so der CDU sprechen. Aber durchaus gibt es hier eben diese Modernisierungstendenzen, die zum Beispiel auch mit jemandem wie Angela Merkel oder so verbunden sind. Es gab aber neben diesen modernisierten Konservativen auch eine Gruppe ja eher traditioneller und auch rechtskonservativer, nationalkonservativer innerhalb der CDU, die diese Anpassung an eine gesellschaftliche neue Modernisierung, neue Normalität ja sehr skeptisch gegenüberstand. Die haben sich beispielsweise auch schon in den Nullerjahren im Berliner Kreis organisiert. Das war ein Arbeitskreis, so eine Art Fraktionen innerhalb der Partei, die sich stark gemacht hat für einen starken rechten Flügel in der CDU, der in der Tat auch immer, also auch seit den 50er, 60er Jahren, ein starker Flügel war innerhalb der CDU. Es gab immer Repräsentanten eines eher Rechtsaußenflügels in der CDU, das gehörte dazu. Und sie wollten, dass dieser Flügel wieder stärker wird und mit dabei waren unter anderem so Personen wie Konrad Adam und Alexander Gauland, die dann die AfD mitgegründet haben. Und diese berichten, also gerade die dann die AfD mitgegründet haben, berichten von Treffen im Konrad-Adenauer-Haus vom Berliner Kreis, wo dann der damalige Generalsekretär der CDU zu den Vertretern gesagt hat, ihr habt keine Chance mehr, ihr werdet in dieser Partei nichts mehr. Und so zumindest die Geschichte dieser CDU-Abtrünnigen haben sie sich dann entschieden, eine eigene Partei zu gründen. Das ist also eine doch sehr fundamentale gesellschaftliche Entwicklungslinie, die den Aufstieg der AfD mit begünstigt hat. Dazu kommt jetzt ein ganz anderes Thema, nämlich Krise der Demokratie. Hier meine ich, dass diese Demokratie, in der wir leben, parlamentarische Demokratie, ihr kennt es, es geht vor allem darum zu wählen und so, dass diese parlamentarische Demokratie in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr auch ja in so eine schleichende, kleinere Krise geraten ist. Das sieht man zum Beispiel an der sinkenden Wahlbeteiligung, wenn man jetzt so Jahrzehnte betrachtet. Also in den 70ern war bei Bundestagswahlen noch eine Wahlbeteiligung von 90% in Westdeutschland und in den 90er, also dann in den Nullerjahren und auch 10er Jahren fiel die Wahlbeteiligung auf teilweise bis zu 70%, also doch relativ starker Abfall der Wahlbeteiligung. Gleichzeitig sind Volksparteien erodiert, also die sogenannten Volksparteien SPD, CDU, Entschuldigung, CSU. Die hatten, also nicht nur was das Wahlverhalten angeht, sind sie erodiert, dass sie weniger Wahlunterstützung bekommen, sondern sie haben auch einen massiven Verlust an der Basis hinnehmen müssen. Also wenn wir die Mitgliederzahlen von SPD, CDU, CSU in den 90er Jahren betrachten, dann haben sie heute nur noch die Hälfte der Mitglieder, die sie halt in den 90er Jahren hatten. Also das ist wirklich eine richtige Zusammenbruch sozusagen dieser Volksparteien, was auch für das politische System in Westdeutschland, also vor allem für die Bundesrepublik und dann auch natürlich ab den 90ern Gesamtdeutschland, doch starke Auswirkungen hatte, weil die Gesellschaft der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre war sehr stark auch an diesem Volksparteien-Dualismus orientiert. Also ich arbeite beim Öffentlich-Rechtlichen. Wer da Intendant werden wollte bei einer Sendeanstalt, der musste dann auch ein entsprechendes Parteibuch haben. Entweder, wenn es ein SPD-Bundesland war, ein SPD-Parteibuch oder wenn es eben der Bayerische Rundfunk oder auch andere waren, dann ein CSU- oder CDU-Parteibuch. Also da waren selbst dann im Bereich des Öffentlich-Rechtlichen war das dann auch an den Parteibüchern orientiert oder in Niedersachsen beispielsweise oder beim NDR, bei dem ich ja arbeite, gibt es verschiedene Bundesländer. Da war es dann auch immer so ein Wechsel, wer hat da gerade die Mehrheiten. Also das spielte dann bis in so einem Bereich mit eine Rolle und so lässt sich das auch auf weitere Institutionen des Staates übertragen. Also da Krise der Volksparteien nicht nur, dass die jetzt weniger Mitglieder haben, sondern dass dieses System Volksparteien, was doch die alte, die junge und dann die Bundesrepublik bis die 90er Jahre geprägt hat, doch stark an Bindungskraft verloren hat. Und wir haben noch als drittes Indiz für so eine Krise der Demokratie eine Unzufriedenheit mit dieser Form der Demokratie. Es gibt immer wieder Umfragen, also repräsentative Umfragen, bei denen dann herauskommt, dass doch meistens auch eine Mehrheit der Bevölkerung der Ansicht ist, dass man eigentlich gar keinen richtigen Zugriff hat auf die Demokratie als normale Bürgerin, als normale Bürger. Und dass dann am Ende ja doch eher die Wirtschaftsinteressen und die Lobbyinteressen entscheiden. Also gibt es diverse Studien, die das immer wieder herausarbeiten. Und ja, aus einer sozialistischen Perspektive würde ich sagen, ja, offensichtlich spielen Wirtschaftsinteressen, Lobbyinteressen in der Tat bei den Entscheidungen dann doch eine relativ große Rolle, sodass sich diesem Unbehagen mit parlamentarischer Demokratie ja dem durchaus ja auch, also da finde ich, dass der schon einen realen Kern hat. Diese Krise der Demokratie ist erstmal eigentlich ein potenziell, ich habe es gerade angedeutet, potenziell auch linkes Thema. Aber Rechte haben es relativ früh verstanden, dieses Thema auch für sich zu nutzen. Und ein gutes Beispiel dafür, für dieses, wie es Rechte verstanden haben, das Thema für sich zu nutzen, ist die FPÖ in Österreich, die im Grunde seit den 80er Jahren so ganz stark einen rechtspopulistischen Dualismus aufgemacht hat. Nämlich wir da unten gegen die da oben. Aber sie haben dieses wir da unten gegen die da oben nicht an Klasse oder Sozialstruktur oder sowas gebunden, sondern wir da unten, das gemeine, das Volk hat irgendwie ein Volksinteresse und die da oben, die Politiker, die vertreten gar nicht die wahren Interessen des Volkes. Deswegen muss die Elite ausgetauscht werden eben durch rechtspopulistische Politiker. Das ist so dieser rechtspopulistische Dualismus. Der ist nicht zu verwechseln, das sage ich ausdrücklich, der ist aus meiner Sicht nicht zu verwechseln mit einem linkspopulistischen Dualismus, der auch von wir da unten gegen die da oben ausgeht, aber wenn er wirklich ein linkspopulistischer Dualismus ist, Klasse zentral setzt. Also wir da unten, die Klasse der Lohnabhängigen, die der Nichtbesitzenden, uns, wie auch immer man das nennen möchte, gegen die da oben, diejenigen, die Produktionsmittel haben, die Reichen, die Superreichen, das ist also ein anderer Dualismus, der zwar auch wir gegen die aufmacht, aber eben ein anderes wir gegen die. Also hier schon mal ein Beispiel dafür, wie eben eine Krise der Demokratie, ein potenziell linkes Thema, eben auch von rechts beantwortet werden kann. Eine dritte Entwicklung, die ist auch nochmal ein ganz anderes Gebiet, das betrifft die Krise des Kapitals. Ich meine hier vor allem Krise der Kapitalfraktionen. Kapitalfraktion heißt, auf der Seite des Kapitals gibt es unterschiedliche Unterinteressen, die zu manchen Zeiten, zu manchen spezifischen historischen Zeiten auch in Widerspruch zueinander geraten können. Also dann können Wirtschaftsverbände unterschiedliche Auffassungen haben, was politisch getan werden sollte. Und besonders stark hatten wir so einen inneren Widerspruch innerhalb der Kapitalfraktion, hatten wir vor 12, 13, 14 Jahren, genau zur Gründungszeit der AfD, als es die sogenannte Euro-Krise gab. Vielleicht erinnern sich nicht mehr ganz alle im Raum an die Euro-Krise 2009 bis 2013. Da ging es vor allem um die Frage, ob Griechenland etwa aus der Eurozone rausgeschmissen werden soll oder nicht. Und über Griechenland hinaus ging es um die Frage, ob man eigentlich diese Eurozone vertiefen will, ob man die beibehalten will oder ob man eher ein Nordeuropa-Modell, ein kleineres Modell, das war dann eher so eine Art konservatives Europakonzeption, ob man eher dieses Modell verfolgen möchte. In diesem Zusammenhang haben sich dann konservative, neoliberale, teilweise auch rechtere Volkswirte zusammengetan und das Plenum der Ökonomen beispielsweise gegründet, gefühlt wöchentlich in der FAZ oder SZ irgendwelche Texte veröffentlicht, weil sie versucht haben, auf ihre Bundesregierung, CDU, CSU, FDP von 2009 bis 2013 einzuwirken. Deswegen heißt es heute auch gerne, ja, die AfD wurde halt gegründet von so EU-Kritikern oder Euro-Kritikern. Und das stimmt auch zum großen Teil, aber in so einer Deutung verschwindet der materielle Hintergrund dieses Streits, den es damals gab. Und der materielle Hintergrund ist eben, dass es Widersprüche innerhalb der Kapitalfraktionen gab. Kurz gesagt, gab es Widersprüche zwischen dem exportorientierten Kapital und den Kapitalfraktionen, die eher auf lokale und regionale Absatzmärkte setzen. Das exportorientierte Kapital ist in Deutschland, also vielerlei Hinsicht, aber beispielsweise die Autoindustrie. Und die waren stark dafür, dass Griechenland nicht aus der Eurozone geschmissen wird. Die waren auch stark dafür, dass der Euroraum nicht verkleinert wird. Die sind allgemein pro EU, stark pro EU, pro Euro, weil sie den europäischen Markt als Sprungbrett für den Weltmarkt brauchen. Also sie haben ein starkes Interesse daran, dass es da eben nicht zu Verkleinerungen kommt und dass nicht jetzt einzelne Länder rausgeschmissen werden. Es gab aber eben auch Wirtschaftsverbände, die sich in der Zeit stark dagegen ausgesprochen haben und die genau die Position vertreten haben, wie auch Bernd Lucke und andere, die dann die Partei gegründet haben, die gesagt haben, nein, wir wollen Griechenland aus der Eurozone raus haben. Dieser Widerspruch ist eben der Hintergrund, warum dann Lucke und Co. auch so eine starke, auch mediale Wirkkraft hatten und sich dann eben aus ihrem Projekt wiederum herausgelöst haben, ähnlich wie die Konservativen aus ihrem Projekt herausgelöst haben. Ich betone immer noch diese Krise der Kapitalfraktionen so stark in diesen Vorträgen, nicht nur wegen historischer Genauigkeit, das ist schon sehr wichtig, also man kann die Gründung der AfD gar nicht verstehen ohne diese Krise der Kapitalfraktion. Selbst heute die völkischen Vertreter, über die ich gleich noch ein bisschen mehr sagen werde, sagen, ja, das hatten wir schon gebraucht, dieses Thema am Anfang, weil das erstmal so unverdächtig schien. Also jetzt, wenn jetzt sich direkt sozusagen der Flügel um Höcke gegründet hätte, dann hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich glaube auch, man darf nicht vernachlässigen, dass eine neue Partei auch eine gewisse Anschubfinanzierung braucht. Ich denke, das war hier auch eher zuträglich, dass man sich hier mit einem eher wirtschaftspolitischen Thema dann an die Öffentlichkeit gewagt hat und entsprechend auch wahrscheinlich Spenden einwerben konnte. Also ich betone es aber nicht nur deswegen, nicht nur wegen der Genauigkeit, sondern weil ich finde, dass man aus einer antifaschistischen, sozialistischen Gewerkschaftsposition heraus diesen Zusammenhang zwischen rechter Formierung, rechten Parteien und Kapitalfraktionen immer im Auge behalten sollte. Egal wie gerade die Lage ist, momentan ist, wir werden vielleicht später noch darüber diskutieren, ist ja eher so, dass die Kapitalfraktionen, beide Kapitalfraktionen, sowohl Exportkapital als auch die kleineren sogenannten Familienunternehmen, sich stark von der AfD abgrenzen. Also momentan scheint es da eher starke kaum Berührungspunkte zu geben zwischen Kapital und AfD. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Und ich glaube, gerade auch dann, wenn es sich ändern sollte, das zeigt auch der Blick in die deutsche Geschichte, dann wird es auch aus einer antifaschistischen, sozialistischen Perspektive nochmal interessanter oder auch vielleicht nochmal gefährlicher. Deswegen sozusagen nochmal methodisch hier schaut auf die Entwicklung innerhalb der Kapitalfraktionen. Eine vierte Entwicklung, die hängt ein wenig mit der vorher genannten zusammen. Das ist etwas, was ich als Krise des Sozialen oder schleichende Krise des Sozialen in den letzten Jahrzehnten bezeichnen würde. Also ich meine hier vor allem so etwas wie eine zunehmende soziale Ungleichheit in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, allgemein ja bekannt, diese Schere zwischen Arm und Reich, von der immer die Rede ist, geht gerade, wenn wir jetzt Jahrzehnte betrachten, immer weiter auseinander, auch wenn es mal kurze Phasen gibt, in denen sich die Schere nicht weiter auseinander bewegt, dann kommt aber eine Pandemie, Kriege und so weiter, dann geht es wieder stark auseinander. Das ist ein Thema und ein Problem, das nicht nur jetzt Menschen an den unteren Skalen der Klassengesellschaft betrifft, also Prekäre, Working Poor, die drei Jobs oder sowas machen müssen, um über die Runden zu kommen und trotzdem irgendwie an der Armutsgrenze entlang sich hangeln, sondern das ist ein Phänomen, was auch die sogenannten Mittelschichten, die Einkommensmittelschichten betrifft. Also auch die Einkommensmittelschichten, also wenn man die ganze Gesellschaft nur nach Einkommen sortiert, dieser Bereich, der die in der Mitte sind, der ist auch in den letzten Jahrzehnten immer weiter zusammengeschrumpft und immer kleiner geworden. Und hier, ähnlich wie bei Krise der Demokratie, ist das ein Thema und ein Phänomen, das eigentlich ja sehr anschlussfähig wäre für auch eher eine linke Positionierung in der Gesellschaft und auch für linke Antworten. Aber hier hat sich schon früh gezeigt, dass es ähnlich wie bei der Krise der Demokratie auch eine gewisse Nachfrage geben kann, gerade bei jenen, die sich vor sozialen Abstieg fürchten. Und eine unter vielen Studien ist 2010 erschienen von Wilhelm Heidmeier in seiner Langzeitstudie mit seinem Team, Deutsche Zustände, ist da 10 Jahre rausgekommen, und er sprach mit seinem Team 2010 bereits von der Verrohung des Bürgertums und hatte dort in diesen Analysen, die sie da gemacht haben, herausgearbeitet, dass unter jenen, die etwas zu verlieren haben, die eher zu diesem wohl situierten Bürgertum und so weiter gehören, dass unter jenen, die etwas zu verlieren haben und auch Sorge haben, etwas zu verlieren, dass es da statistisch gesehen größere Zustimmungswerte gibt zu abwertenden Einstellungen, zum Beispiel gegen Langzeitarbeitslose, gegen Menschen, die als Muslime wahrgenommen werden und auch weitere Gruppen. Also da hat er schon damals einen Zusammenhang feststellen können von Abstiegsängsten und eben auch einem stärkeren Auftreten von rechten Einstellungsmustern. Also hier auch die Möglichkeit, eben Antworten auf ein linkes Thema, die es offenbar auch von rechts gegeben werden kann. Ich werde nachher nochmal einen Exkurs zur sozialen Frage machen und da nochmal auch die Angebotsseite betrachten. Also welches Angebot versucht die AfD da eigentlich zu machen, um die soziale Frage aufzugreifen. Ein extra Punkt hängt doch auch wieder eng zusammen mit Krise des Sozialen, aber ich habe ihn hier extra herausgearbeitet, ist Krise der Arbeit, weil es geht nicht nur um sozusagen eine Zuspitzung der Verteilung von Reichtum in der Gesellschaft. Es geht auch um eine Krise von Arbeit in verschiedenen Bereichen, die in, je nach Branche auch etwas unterschiedlich aussehen. Also ich meine hier, ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, beispielsweise so etwas wie den Ausbau von prekären Beschäftigungsverhältnissen, der ähnlich wie bei der Verteilungsfrage nicht nur jetzt das im engeren Sinne Proletariat oder sowas betrifft, sondern eben auch eine sogenannte Mitte. Also wir sitzen ja hier in einem Hörsaal, ich habe auch mal ein bisschen mehr in der Wissenschaft und so gearbeitet und habe dann der Wissenschaft den Rücken gekehrt, unter anderem und eigentlich sogar wesentlich, weil auch dort, ich glaube, die eine oder andere Person hier weiß darum, dass es auch in der Wissenschaft eben sehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt, dass man sich auch mit Promotion oder vielleicht sogar mit Habilitation von Projektstellen zu Projektstellen hangelt und dass man dann aufgrund auch unterschiedlicher Regelungen dann auch mal mit Mitte 40, wenn man keine Professur bekommen hat, dasteht und nochmal ganz neu anfangen muss. Also auch da gibt es also einen Ausbau von Prekarität und so ließe sich das auch auf andere Bereiche nochmal mit übertragen. Es gibt aber auch eine Krise der Arbeit, vor allem auch im produktionsnahen Bereich, also in der Industriearbeit. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass gerade mittlere Qualifikationsniveaus, also jetzt nicht Ingenieurinnen, Ingenieure oder so, sondern Industriemechaniker oder so weiter oder Mechatroniker oder so, dass die oder auch in der Fertigung oder in der ganz konkreten Produktion am Band, dass die in den letzten Jahrzehnten ja nochmal stärker unter Druck waren als vielleicht viele andere Branchen, weil sie an einem Arbeitsbereich gearbeitet haben oder vielleicht noch arbeiten, aber gearbeitet haben, der leichter ausgelagert werden konnte. Also die Produktion, die ausgelagert werden konnte in andere europäische Staaten oder eben auch auf andere Kontinente. Und auch in diesem Produktionsbereich haben wir es in den letzten Jahrzehnten mit einer starken Fragmentierung von Beschäftigungsverhältnissen zu tun. Also sowas wie Leiharbeit oder so, was in diesen Bereichen, in vielen anderen auch, aber in diesen Bereichen finde ich nochmal auch auf so einer qualitativen Ebene ein besonderer Fall ist, weil wenn du am Band oder in der Maschine arbeitest und du hast neben dir eine Kollegin und einen Kollegen, die genau das Gleiche arbeitet wie du, aber am Ende des Monats weniger verdient, 2/3 oder sowas und bei der nächsten Krise dann nicht mehr kommt, weil sie dann eben nicht mehr eingekauft wird, weil sie eben über eine Leiharbeitsfirma kommt, dann siehst du jeden Tag deinen potenziellen sozialen Abstieg. Auch wenn du vielleicht selbst gar nicht betroffen wirst, weil du noch gut mit Tarifverträgen und so weiter, auch dank einer starken Gewerkschaft, da umsorgt bist. Aber die Möglichkeit, dass genau das, was du machst oder was vielleicht deine Kinder oder so machen könnten, wenn du den Gedanken hast, dass sie das Gleiche machen sollten wie du, dass das eben eher auf dem absteigenden Ast ist, wird da halt auf einmal relativ konkret, wenn du mit der Kollegin oder dem Kollegen Leiharbeiter in der Pause dich unterhältst oder dann eben in der Krisenphase merkst, dass die gar nicht mehr kommen, sondern dass da ausgelagert, also dass diese Arbeit dann einfach nicht mehr eingekauft wird und die ja dann wahrscheinlich gerade in dem Fall nichts zu arbeiten haben. Das ist also, glaube ich, ein sehr grundsätzliches Problem, was da eben auch nochmal stärker sichtbar wird. Ich denke, dass Krise der Arbeit aber auch nochmal in dem Bereich, wir haben jetzt ja auch in den letzten Jahren verstärkt die Diskussion um sowas wie Strukturwandel und auch die Frage, was produziert wird, dass eine Krise der Arbeit auch gerade unter den Bedingungen von eben einem Übergang zu eher Nachhaltigkeit weg von Verbrennermotor, gerade auch in der Industriebranche, nochmal eine größere Rolle spielt und da auch zu nochmal stärkeren Sorgen und Ängsten auch in den eigenen Arbeitsbereich führen wird. Und hier sehr naheliegend, dass es ähnlich wie bei der Krise des Sozialen eigentlich ein linkes Thema ist, aber hier kann eben auch ein gegenteiliger Effekt zustande kommen. Also wenn der Druck zunimmt, wenn die Konkurrenz zunimmt, dann muss es nicht unbedingt eine plausible Antwort sein, mit Solidarität dem zu entgegnen. Also jetzt, ich versuche mich jetzt reinzuversetzen in jemanden, der eben nicht dann daraus die Schlussfolgerung zieht, gemeinsamer Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, sondern in einer zunehmenden Situation der Konkurrenz kann es eben auch dazu kommen, dass die Ellbogen ausgefahren werden, dass man versucht, die eigene Stellung zu halten, dass man eben nicht mehr die kämpferische Faust und das Unterhaken wählt, sondern eben den Kampf aller gegen aller. Und das ist genau das, was in der arbeitssoziologischen Studien in den letzten Jahren auch stark bearbeitet und analysiert wurde, dass gerade unter rechts eingestellten Arbeiterinnen und Arbeitern schon diese materielle Problematik eine Rolle spielt, also auch zunehmender Druck, Konkurrenz und Abstiegsangst, dass dann aber gerade bei rechts eingestellten das dann mit Hilfe von Ressentiments ausgetragen wird. Also dass es dann nicht mehr um in erster Linie materielle Fragen geht, sondern dass es eine Selbstaufwertung bei den rechten Arbeiterinnen und Arbeitern gibt, indem man sich über andere abgrenzt und abwertet und das meistens auch entlang ethnisierter Spaltungslinien. Also wer da noch mehr dazu sich mit auseinandersetzen möchte, Klaus Dörre und das Team haben da in den letzten Jahren relativ viel zu gearbeitet. So, das sind 5 Entwicklungslinien und jetzt kommt die 6. hinzu. Sie deutete sich hier und da schon an bei der Krise der Demokratie und bei der Krise des Sozialen und bei der Krise der Arbeit, nämlich, dass wir es auch mit der Krise der Linken zu tun haben. Also wenn es gerade solche Problemlagen, Phänomene gibt, wie ich sie geschildert habe, die eigentlich zumindest ein Teil oder ein Großteil davon durchaus auch potenzielle linke Themen sein könnten. Und wenn es aber den Linken nicht gelingt, darauf Antworten in der Weise zu finden, dass sie auch breitenwirksam geteilt werden, dann muss man, glaube ich, hier schon so eine Krise der Linken konstatieren, wenn man beispielsweise auf Wahlergebnisse und so weiter blickt, wo ja dann linke Parteien, ich rede jetzt nicht nur von einer linken Partei, sondern ich habe jetzt einen sehr milden, breiten Begriff von links sein und würde dort auch sozialdemokratische Partei oder so linksliberale Parteien oder sowas mit hinzufügen, die ja doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch stark auch an Zustimmung verloren haben. Aber ich glaube, dass das Problem viel tiefer liegt noch, als nur jetzt, dass man es nicht schafft, die Forderungen irgendwie gut zu kommunizieren oder so, sondern ich glaube, dass es in dem linken Lager allgemein eine Unklarheit darüber gibt, wie man denn diese Gesellschaft verändern möchte und was man denn in dieser Gesellschaft verändern möchte. Also selbst so eine Linkspartei formuliert ja auf vieles das, was ich gerade gesagt habe, zwar parteimäßig mit die linkesten Antworten, haben aber im Grunde ja, wenn man es jetzt mal ideengeschichtlich, ideologisch zuordnet, ist es ja nicht weit weg von einem linkssozialdemokratischen Programm, vielleicht einem linkssozialistischen Programm, wie es vielleicht auch noch vom linken Flügel der SPD in den 60ern oder auch 50ern davor ohnehin formuliert wurde. Während aber dann beispielsweise auch die Sozialdemokratie oder auch die Grünen ja teilweise ja für diese Phänomene, wie ich sie gerade geschildert habe, mitverantwortlich ist. Also ich rekurriere hier, es ist fast schon ein bisschen langweilig, das immer wieder zu betonen, aber ich glaube, man muss es immer wieder betonen, um es zu verstehen, warum es wir mit der Krise der Linken zu tun haben. Ich möchte hier sprechen noch über die rot-grüne Bundesregierung 1998 bis 2005. Und sie ist deswegen, glaube ich, so wichtig, weil sie ja allgemein gilt, wenn man jetzt die Parteien nur mal so betrachtet, wo sie politisch eingeordnet werden, als die nominell linkeste Bundesregierung, die es eigentlich jemals gab. Und was haben sie aber gemacht? Sie haben in gesellschaftspolitischer Hinsicht durchaus hier und da Fortschritte erkämpft. Es gibt eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Kann man darüber streiten, ob das weit genug ging und ob sie sich da hätten mehr noch sozusagen in die Auseinandersetzung begeben müssen mit der Opposition. Es gibt auch hinsichtlich Minderheitenschutz, Minderheitenrechte durchaus Verbesserungen. Also auf dieser gesellschaftspolitischen, kulturellen Ebene durchaus progressivere, wenn man so möchte, linke Politik gemacht. Aber wenn wir uns mal den Bereich Arbeitsmarkt angucken, Sozialpolitik angucken, Wirtschaftspolitik angucken, kann man, glaube ich, schon sagen, dass diese rot-grüne Regierung mit die rechteste Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik gemacht hat, die in diesem Land jemals eine Bundesregierung gemacht hat. So, und das ist schon ein Problem, also vor allem auch ein Problem, wenn man sich fragt, was überhaupt unter Linkssein zu verstehen ist. Und manche kennen sicher die Diskussion, was heißt überhaupt heute noch links sein, oder es wird ja auch in jedem Feuilleton-Artikel oder jeder Feuilleton-Ausgabe gefühlt aufgegriffen. Also diese Ungleichzeitigkeit von einem Einstehen für beispielsweise Minderheitenrechte, Freiheitsrechte, gesellschaftspolitische, progressive Politik wird auch manchmal unter dem fragwürdigen Begriff der Identitätspolitik gelabelt und gleichzeitig einer klar sozialpolitisch, arbeitsmarktpolitisch, wirtschaftspolitisch linken Positionierung, was dann unter Klassenpolitik oft firmiert. Dass eigentlich aus meiner Sicht beide Elemente Grundlage von linken Denken, linken Handeln sind, das ist, glaube ich, vielen in der Gesellschaft nicht mehr so klar oder sie sehen es nicht mehr so und sie haben natürlich auch einen Grund dafür, weil sie ja zum Beispiel auch an diese rot-grüne Bundesregierung vielleicht denken, wo ja genau eben diese Einheit von eben einem linken gesellschaftspolitischen Programm und einem linken Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Programm eben nicht mehr gegeben war. Also kurz und gut, diese Krise der Linken ist heute auch eine Krise, die insofern bis ins Mark geht, weil nicht mehr klar ist, was überhaupt unter linker Politik zu verstehen ist. Und dass Leuten das nicht mehr so klar ist, das ist vor allem Schuld der Linken selbst. Soweit 6 gesellschaftliche Entwicklungslinien, die den Aufstieg der AfD wesentlich mit begünstigt haben. Wenn man das, wir sind ja hier in einem Hörsaal, wenn man jetzt akademisch denken möchte und das dann auf einen Begriff bringt oder bringen möchte, dann könnte man hier, ich schlage es vor, aber man kann es auch lassen, den Begriff der Hegemoniekrise nehmen. Das ist ein Begriff, der in der Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft und so weiter in den letzten Jahrzehnten viel verwendet wird, manchmal auch inflationär verwendet wird. Der geht zurück auf Antonio Gramsci, italienischer Aktivist, Theoretiker, Kulturtheoretiker und Marxist, der diesen Begriff vor knapp 100 Jahren sich überlegt hat und ausformuliert hat, als er gerade im Knast saß, im faschistischen Italien. Und er sagt ganz grob kann man sagen, dass dass Hegemoniekrise dann ist, wenn die alten Ideologien, die alten Strukturen, die alten Institutionen und auch die alten Klassenbündnisse, die es im Kapitalismus immer mal wieder gibt, und auch die alten Arrangements zum Aufrechterhalten des Kapitalismus und auch der Produktion, wenn diese in der Form, wie sie eben mal funktioniert haben, nicht mehr funktionieren, wenn sich aber neue Strukturen, Ideologien und so weiter, Klassenbündnisse etc. noch nicht gebildet haben. Es ist, wie häufig zitiert in den letzten Jahren, eine Zeit, in der das Alte stirbt und das Neue noch nicht zur Welt kommen kann. Und diese Situation haben wir, denke ich, mittlerweile zumindest in Ansätzen in Deutschland, in anderen europäischen Staaten, Frankreich, Italien, würde ich sagen, ist die Hegemoniekrise schon tiefer, als sie hier ist. In USA oder so würde ich auch sagen, dass da auch die Wahl von Trump vor dem Hintergrund von einer Hegemoniekrise gedeutet werden kann. Und ich glaube, Hegemoniekrise wird vor allem dann auch nochmal deutlicher, wenn wir hier nicht nur diese 6 gesellschaftlichen Entwicklungslinien sehen, die ich hier aufgezeigt habe, sondern auch eine geopolitische Dimension mit reinziehen. Also eine zunehmende Polarisierung innerhalb so einer geopolitischen Hegemoniekonflikten zwischen jetzt dem sogenannten Westen, westlichen Block mit Spitze USA und eben so einem Gegenblock, der sich immer mehr auch um China herum bildet. Also hier auch eine Situation, in der so die alte Ordnung so nicht mehr so richtig zu funktionieren scheint und sich andeutet, dass bald um die Hegemonie auch nochmal in einer ganz anderen Weise gekämpft wird, als es jetzt ohnehin schon getan wird. Kurze Fußnote, dass hier nicht die Krise von so Geopolitik oder von auch einer geopolitischen Konstellation genannt wird, hat damit zu tun, dass ich nicht denke, dass die AfD wesentlich deswegen sich also gebildet hat und wesentlich davon profitiert hat, wobei man schon sagen muss, vielleicht auch was für die Diskussion später, dass die AfD in den letzten 2 Jahren in den Umfragen so hoch gehen konnte, hat aus meiner Sicht schon auch etwas damit zu tun, dass es ihr bizarrerweise gelungen ist, sich als eine Friedenspartei zu präsentieren. Also als einzige hörbare Partei, die sich für Verhandlungslösungen beim Krieg Ukraine in der Ukraine, beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, für eine Verhandlungslösung ausgesprochen hat. Linke tut das auch, aber Linkspartei ist, wie allgemein bekannt, gerade nicht in der Position, dass sie gerade viel über ihre Inhalte medial sprechen kann und da auch eine gewisse Rückkopplung bekommt. Also ich glaube, das spielt dann schon, wenn ich diesen Vortrag vielleicht in 10 Jahren halten würde, würde ich, glaube ich, diese Krise dieser Geopolitik da vielleicht noch mit einbeziehen. Für den jetzigen Stand habe ich es mal noch außen vor gelassen. Also insgesamt Hegemoniekrise als zentrale Ursache, wenn man es auf den Begriff bringen möchte, für den Aufstieg, für die Formierung, für die Bildung eines rechten bis rechtsradikalen Projekts. Über das ich jetzt näher sprechen möchte, über dieses rechte bis rechtsradikale Projekt und vor allem hier über verschiedene Strömungen sprechen möchte, die es in der AfD gibt, aber auch darüber hinaus in ihren Organisationen, die mit ihr assoziiert sind. Wir haben es hier wesentlich mit 3 Strömungen zu tun. Das erste ist eine, man könnte sagen, ordoliberale Strömung, man könnte auch neoliberal, marktradikal, marktliberal, je nach Gustus kann man das entsprechend bezeichnen. Damit meine ich eben zum Beispiel solche Leute wie Bernd Lucke, die diese Partei mit gegründet haben, die ja aber dann größtenteils mittlerweile die Partei wieder verlassen haben. Nicht alle, aber doch einige davon. Es gibt manchmal die Fehldeutung, dass in der AfD diese ideologische Strömung keine Rolle mehr spielte. Das ist aber nicht der Fall, gerade wenn wir uns das Wirtschaftsprogramm angucken, wir werden nachher nochmal kurz ins Programm reingucken, sehen wir, dass das wesentlich nur noch geprägt ist von einem eher marktradikalen, ordoliberalen, neoliberalen Ansatz. Und auch wenn Lucke und Co. nicht mehr dabei sind, ich glaube, das ist immer noch eine Position, die man gerade auch an der Spitze teilweise, Alice Weidel würde ich zuordnen, Böhringer auch im Bundestag, auch aus Baden-Württemberg würde ich dem eindeutig zuordnen, und auch teilweise gibt es zwar klein, aber durchaus auch in der AfD und ihren Vorfeldorganisationen so etwas wie Rechtslibertäre, die sich auch wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch grob in die Richtung einordnen lassen, aber eigentlich nochmal darüber, also über den Ordoliberalismus hinausgehen. Das ist also nach wie vor eine wichtige Strömung. Die zweite Strömung, die aus meiner Sicht immer noch auch in der Partei besteht, ist eine rechtskonservative, nationalkonservative Strömung, die vor allem aus der Krise des Konservativen heraus sich dann zur AfD bewegt hat oder diese auch teilweise mitgegründet hat. Diese beiden Strömungen sind historisch gesehen die beiden Grundströmungen, die Urströmungen, die die AfD gebildet haben. Also in dieser Deutung, die AfD sei vor allem erstmal eine Partei der Eurokritiker gewesen, geht immer verloren, dass sie eben von Anfang an eben auch solche Leute wie Gauland, Konrad Adam oder auch Beatrice von Storch mit dabei hatten. Also die AfD war in diesem Sinne von Anfang an eine rechte Sammlungspartei, die verschiedene Strömungen zusammenbringen wollte. Es hat sich aber dann relativ schnell eine dritte Strömung entwickelt. Und das ist eine Strömung, ja, man könnte sie als völkische Strömung bezeichnen oder völkisch-nationalistische Strömung. Ihr wichtigster Vertreter ist dort sicherlich, zumindest nach außen gesehen, Björn Höcke, der seit 2014 stark in der Partei auch präsent ist, weil er damals auch schon in den Thüringer Landtag gewählt wurde. Diese Strömung hat sich eine Zeit lang auch formiert als offizieller Flügel in der Partei. Die hat sich auch der Flügel genannt von 2015 bis 2020. Und im Gegensatz zu diesem eher rechtskonservativen und ordoliberalen ist die völkische Strömung oder die völkisch-nationalistische Strömung geht sie nochmal politisch darüber hinaus. Völkischer Nationalismus heißt im Grunde, dass das Volk Ausgangspunkt jeglichen politischen Handelns ist, wobei hier sehr wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass mit Volk hier etwas sehr Bestimmtes gemeint ist. Volk wird im völkischen Nationalismus weitgehend homogen konzipiert, also sowohl kulturell homogen als auch ethnisch homogen. Also es geht nicht nur darum, dass man sagt, es gibt einen engen Normalismus, enges Verständnis von Kultur, Leitkultur, sondern es geht eben auch um eine gewisse ethnische Homogenität, eine biologistische Homogenität, und da ist man in der Tat nicht weit weg von rassistischen Theorien oder von Rassetheorien. Also das Volk ist im völkischen Nationalismus eben nicht nur Schicksalsgemeinschaft, sondern eben auch eine Abstammungsgemeinschaft. Und so muss man Volk verstehen im völkischen Nationalismus, und entsprechend sind sehr zentrale Politikfelder im völkischen Nationalismus eben so etwas wie Bevölkerungspolitik, so etwas wie ein reaktionäres Frauenbild, auch ein revisionistisches Geschichtsbild und auch wichtig Bekämpfung innerer und äußerer Feinde. Weil in der völkisch-nationalistischen Ideologie, wenn du der Meinung bist, das Volk ist also auch was Mystisches, was, wenn es weitgehend homogen ist und zu seiner großen Geltung und so kommen kann, dann musst du ja irgendwie erklären, warum das Volk es gerade jetzt noch nicht ist. Und da brauchst du eben so etwas wie äußere Feinde, die das Volk darin hindern, zu der eigentlichen Geltung zu kommen. Und du brauchst auch so etwas wie innere Feinde. Deswegen auch bei dieser Remigrationsdebatte, dieser sogenannten Remigrationsdebatte, die es Anfang des Jahres gab, um dieses Treffen in Potsdam, ihr habt das ja alle mitbekommen, ging es ja auch darum, dass eben nicht nur millionenfach Menschen abgeschoben werden sollen, sondern auch also Menschen mit Migrationsgeschichte, egal ob deutsche Staatsbürgerschaft oder nicht, und aber auch Leute, die sich mit ihnen solidarisieren, die in der Geflüchtetenunterstützung und der Solidarität beispielsweise aktiv sind. Also hier haben wir schon genau diese Elemente von der Markierung und Bekämpfung innerer und äußerer Feinde. Das also als kleiner Exkurs zum völkischen Nationalismus. Es gibt die Deutung auch innerhalb von der eher linken Analyse, dass die AfD im Grunde nur noch der völkisch-nationalistische Flügel ist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich würde schon sagen, dass der völkisch-nationalistische Flügel spätestens seit 2022 in der Partei den Ton angibt, der stärkste Flügel ist. Aber das ist weiterhin eine schwer zu fassende und auch in einem gewissen Sinne pluralistische Partei. Wobei man schon sagen muss, dass auch wenn es weiterhin ordoliberale und auch rechtskonservative, nationalkonservative in der AfD gibt, alle wissen, dass sie ein Bündnis eingehen, in einem Teil eines Projektes sind, in dem eben die Völkisch-Nationalisten nicht nur ein Teil davon sind, sondern ein wichtiger Teil davon sind und ein entscheidender Teil davon. Also wer 2022 beim Parteitag in Riesa, beim letzten Bundesparteitag, in den Bundesvorstand gewählt werden wollte und nicht Teil des völkisch-nationalistischen Netzwerks war, musste zumindest sich öffentlich sozusagen an die Seite stellen, kollaborieren, zusammenarbeiten, sonst hatte man keine Chance, da reingewählt zu werden. Alle, die das nicht gemacht haben, wurden nicht reingewählt. Deswegen sprechen auch die wichtigen Vertreter dieses Flügels davon, dass es eine Post-Riesa-AfD gibt. Also es gab die AfD von 2013 bis 2022, bis zum Parteitag in Riesa, und seitdem gibt es diese Post-Riesa-AfD. Das ist ein Begriff von Maximilian Krah, dem ich auch, obwohl er CDU-Mitglied vorher war, eher diesem völkisch-nationalistischen Flügel zuordnen würde. Und diese Post-Riesa-AfD ist auch eine, auf die sich etwa Götz Kubitschek, ein neurechter Vordenker, über den wir gleich noch mehr erfahren werden, er bezieht sich auch darauf, dass man nach 10 Jahren Häutungen der AfD dann endlich zu der Partei vorgedrungen ist, die man sich eigentlich auch vorgestellt hat. Also insofern gibt es klar eine Entwicklung in Richtung völkisch-nationalistischen Flügel, aber auch gerade bei der Frage, wo bewegt sich die Partei vielleicht hin. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch noch diese anderen und die sind mal enger, mal näher, mal weiter weg, auch vom Flügel entfernt. Es hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie stark die AfD gerade in den Umfragen ist. Je besser sie in den Umfragen ist, desto besser ist die Stimmung innerhalb der Partei, desto disziplinierter geht man mit Macht- und Richtungskämpfen und auch Streitigkeiten um. Wenn es wieder bergab geht, und das erkennen wir seit ein paar Wochen und Monaten, dann kommen die alten Diskussions- und Streitpunkte wieder hervor. Die sind nicht gekoppelt an jemanden wie Meuthen, der nicht mehr in der Partei ist, sondern die gibt es weiterhin, weil es ein strukturelles Thema ist und nicht nur ein personales. So, die AfD hat also jetzt die Funktion, diese drei Strömungen, ordoliberal, rechtskonservativ, völkisch, zu verbinden, zu vereinen. Und das hat sie in der Tat sehr gut geschafft die letzten Jahre. Trotz all dieser auch massiven inneren Widersprüche, die es gibt, gibt es einen gewissen Ausgleich, gibt es eine gewisse Kompromissfähigkeit auch innerhalb der verschiedenen Lager. Und so kann man sagen, dass die AfD die erste rechte bis rechtsradikale Sammlungspartei in der Bundesrepublik Deutschland ist. Es gab schon Versuche durch die NPD oder durch die Republikaner, das eher getrennt marschierte rechte bis rechtsradikale Lager zu sammeln. Aber diese Erfolge waren immer nur kurzfristig. Die AfD hat es jetzt mittelfristig geschafft. Und das war ja eine Frage auch im Ankündigungstext und auch in dem, was Lukas vorhin gesagt hat. Wird die AfD sich vielleicht mittelfristig wieder verabschieden? Ich würde sagen, nein, bin ich mir sehr sicher, dass nicht. Ich habe schon 2015, 16 Vorträge gehalten und noch gehofft, es könnte sich vielleicht so entwickeln, dass sie sich selbst sozusagen auflöst und an den inneren Widersprüchen zugrunde geht. Aber das ist nie passiert und das wird auch nie passieren, denke ich. Also sie haben da ein gewisses Maß an Kompromissfähigkeit und Professionalität in der Tat dann ja auch hinzu entwickelt. Also diese drei Strömungen, die seit 45 getrennt marschiert sind, ordoliberal eher in der FDP, rechtskonservativ eher in der Union, völkisch in verschiedenen Parteien oder auch gar nicht in irgendwelchen Parteien. Die AfD schafft es, sie zusammenzubringen und ist damit eben die erste rechtsradikale, rechte bis rechtsradikale Sammlungspartei seit der NSDAP. Der ist das in der Tat auch schon mal gelungen, verschiedene rechte, rechtsradikale Strömungen zusammenzubringen. Seitdem war das nicht mehr möglich. So viel zu den ideologischen Strömungen, so inhaltlichen Linien, das sind natürlich analytische Trennungen. Man kann jetzt nicht jedes einzelne Mitglied einfach einer dieser drei Strömungen zuordnen. Es gibt auch Leute, die sozusagen ideologische Elemente aller Strömungen haben, dann auch viele, die irgendwie sich dazwischen bewegen, aber es ist eine sinnvolle Aufteilung, um, glaube ich, diese Richtungsmachtkämpfe und Positionskämpfe besser zu verstehen.
Der Aufstieg der Rechten, Hintergründe und Dynamiken des rechtsradikalen Projekts. In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr den ersten Teil des gleichnamigen Vortrags des Journalisten und Autors Sebastian Friedrich am 7. Juni 2024 an der Universität Freiburg. Den zweiten Teil des Mitschnitts könnt ihr in der kommenden Ausgabe von O-Ton-Playback hören.